Backspin. Moin Leute, mein Name ist Nico Backspin und ich bin wieder in einem Studio und unterhalte mich über Hip-Hop. In diesem Fall im Format Love and Hate und bei mir sind die beiden Eisbären unter den Hip-Hop-Fans.
Yeah.
Boogie Down Bass und 12 Finger Dan. Schön, dass ihr da
Mahlzeit.
Seid.
Mahlzeit. Ich sag schon wieder Good Morning.
Ja, Good Morning, weil wir nehmen am Morgen auf und wir können hoffen, dass das im Format, das Love and Hate heißt und wo es ein bisschen um Liebe und Hass geht, gutmütige Stimmung bei Bass auslöst. Denn es geht hier ja schon darum, dass wir in den Nachrichten, die links und rechts vom Mainstream stattfinden, ein bisschen mehr Licht darauf werfen. Und genau das ist das, worum es unserem Chefredakteur Boogie Down Bass geht.
So schnell explodiere ich doch gar nicht, oder?
Ach ja,
doch,
nee.
Doch, manchmal wird es sehr hitzig. Also vielleicht
so,
nicht hier bei uns, aber...
Es gibt so Situationen, in denen denke ich mir, und das ist dann ja auch manchmal, wenn du irgendwo was postest oder was kommentierst, Junge, lass uns doch einfach mal kurz vorher noch miteinander reden.
Vorher ab, bevor ihr
mal, ruf mich kurz an, red kurz mit mir, ich helfe dir, dann sparst du dir das, was du da gemacht
hast. Hip-Hop ist doch meine Therapie.
Ja, stimmt schon. Hip-Hop war meine erste Freundin und so, ne?
So,
so. Aber Love and Hate heißt, wie gesagt, News mitbringen, die ein bisschen mehr Liebe brauchen. Und genau so eine hast du als erstes Thema wahrscheinlich auch mitgebracht, oder?
Ja, unser erstes Thema, ganz viel Liebe, auch so ein Wahlspruch gerade bei den B-Boys, und es geht um B-Boys, es geht um Breakdance, ist ja gerade dieses Peace, Love and Having Fun Ding, Unity, die Unity-Geschichte finde ich beim B-Boying und beim Breakdance extrem ausgeprägt, ob es nun in den 80er waren oder bis heute. Darum geht es heute, um die Melodics. Aus dem Osten.
A.K.A. Melodic Dancers.
Melodic so Dancers.
Genau, ein paar alte Männer, die in den 80er Jahren irgendwas damit mit Breakdance gemacht haben.
Und?
Ne? Gib zwei, drei Fakten mehr bitte, damit auch die junge Generation versteht, wovon wir reden.
Eine Rostocker Breakdance-Crew. Nicht nur einer. Frank Zaleski war einer der federführende B-Boy damals und er hatte ein paar Jungs um sich rum. Und 84 wurden die Melodics, wie sie sich jetzt nur noch nennen oder wie sie jetzt noch genannt werden, gegründet. Also worum es hier heute geht, 35-jähriges Bestehen, auch wenn das vielleicht nicht mehr so viel getanzt wird. Aber schon alleine der Vibe, den sie 35 Jahre lang in sich tragen, ist schon so, finde ich, ein ziemlich geiles Ding. Sagen so, ey, wir sind B-Boys for life. So, und egal, ob man jetzt so alle, diese haben sich in alle Himmelsrichtungen verstreut, sind auch nicht mehr klar, tanzen nicht mehr irgendwie als Gruppe irgendwie so extrem zusammen und machen vielleicht nur noch privat so ihre kleinen Moves und ihre Practices und sowas. Aber alleine, dass die selber ihr Bestehen feiern ihren Hip-Hop-Film und ihren Breakdance-Film so weit verinnerlicht haben, so in ihr Leben aufgenommen haben, dass sie mit Stolz quasi an die Sache und an die Feierlichkeiten rangehen, finde ich schon ziemlich geil. So.
Morgen, also wir nehmen gerade am Freitag 21. auf, morgen 22. feiern die da in Rostock mit einem internationalen Battle ihren 35. Geburtstag. Ich bin gerade spontan in der Idee, da hinzufahren, um es mir anzugucken, weil ich ja immer eine riesengroße Liebe für Breakdance Kosmos habe einfach und immer gerne mich daran, also versuche so oft wie möglich auch teilzunehmen, 100 Jahre schon immer auf dem Battle of the Year gewesen, auch wenn ich nie wirklich Teil dieser Szene insofern gewesen bin, als dass ich getanzt habe oder dass ich wirklich tief drin gesteckt habe, immer versucht habe, meine Liebe dafür zu geben.
Ich finde, wenn man beim B-Boying zuguckt, also ich weiß nicht, jeder hat da seine eigene Meinung zu, aber für mich ist B-Boying, wenn man so den Preis der Leidenschaft vergeben will im Hip-Hop bei den vier Elementen, ist das B-Boying für mich, kriegt auf jeden Fall die Goldmedaille.
Also ja, das ist so etwas, was immer sehr von der Kultur geprägt war. Da waren eigentlich fast gar keine Trends so wirklich erkennbar, finde ich. Also so persönlich, wenn ich die B-Boys sehe und sie halt ihre ganzen Moves zeigen und ganzen Power-Moves, das sind halt alles Sachen auch zu der Musik, zu der sie tanzen, halt auch alles immer so sehr, sehr mit der Kultur verknüpft.
Wenn man betrachtet, also der Inbegriff des Battles ist Breakdance. Also selbst im Rap oder beim DJing, die Battle Modes, die es da gibt, oder die Beefs, die Clashes beim Rap oder so, nichts kommt so nah ran an den Battle wie beim Breakdance. Also wenn es um Battle geht, aber andersrum betrachtet ist beim Breakdance so, der Familiengedanke, der Family Unity Gedanke ist auch am extremsten ausgeprägt. Ja. Also man merkt, dass es, da geht's zwar um den Battle, ich bin ja geil, aber genauso geht's darum, um diese Verbundenheit, diese Zugehörigkeit.
Ja, also ich finde, wenn du ein Freestyle-Battle hast, dann kannst du manchmal auch, ne, je nachdem, wer da auf der Bühne steht oder wer sich gerade battelt, dann hast du auch manchmal so ein bisschen die Sorge, ah, vielleicht klatschen die sich gleich um. So.
Das hat man ja öfters mal so.
Ne? Dass sie mal ein bisschen durchdrehen, wenn der eine sagt, nee, deine Mama ist schwul oder was auch immer. Das hast du bei den B-Boys, also habe ich das noch nie erlebt. Ne? So, dass da wirklich, ja, dass da wirklich zu, so ein Ausnahmezustand.
Ja, ich glaube doch so ein bisschen schon.
Doch, hast du schon mal was
ja, erlebt? Sagen wir so, ich, also bei One-on-Ones nicht so stark, glaube ich, aber gerade bei Crew-Battles rund um Battle of the Year gab es schon Situationen, wenn dann so in den Halbfinals, Finals, die aufeinander getroffen sind und sie dann die ganze Zeit sich quasi die provoziert haben, mit direkt vor der Nase tanzen, dann hast du zwei, drei Mal schon gemerkt, so,
jetzt kommt
okay,
die Kopfnuss.
Ein noch und dann zieh die Beine so.
Aber, ja, was ist aber, es gibt ja dieses ungeschriebene Gesetz, ne, don't touch me so.
Ja, genau.
Ne, und diese Grenze wird ja gerne mal überschritten, dass sich an diesen Crew-Battles oder wenn aus diesen Crew-Battles diese One-on-Ones entstehen, dass man sich doch mal gegenseitig berührt oder so. Und da natürlich gibt es da immer mal so diese gefährlichen Situationen, wie Nico schon gesagt hat.
Ich mag aber genau das, was du beschrieben hast. Also ich habe das Gefühl, so auch von außen betrachtet, es gibt so Grundpfeiler, an denen wird einfach nicht gerüttelt, wenn es um Breakdance geht. Also dieser Respekt voreinander. Es ist jedes Mal ein Community-Gefühl. Jedes Mal, wenn ich da ein bisschen eintauche, merke ich, dass sie sich alle kennen, alle schätzen. Junge Typen verdammt viel Respekt vor den Alten haben und so. Also da ist wirklich also gerade im Breakdance ist der Kern von dem Hip-Hop-Gefühl, wie man es vielleicht gerne sehen möchte, noch in meinen Augen sehr stark vertreten.
Ist ja auch irgendwie für mich war schon immer Breakdance immer so dieser Klebstoff, der Klebstoff in der Kultur. Also dieser Travel-Gedanke irgendwie von Ort A nach B zu ziehen und durch ganz Europa, durch die ganze Welt zu reisen, glaube ich, wurde von den B-Boys am meisten gelebt. Also mehr, also danach vielleicht die Graffiti-Kultur so. Aber ich glaube, die B-Boys haben das so wirklich vorangetrieben, vorangepusht, um zu sagen, so, mir scheißegal, ich fahre halt 14 Stunden mit dem Zug, um irgendwo auf eine Jam irgendwo in Süditalien zu sein für einen halben Tag und dann fahre ich wieder nach Hause. Das erzähl mal irgendwelchen Kids heute, was die da auf sich genommen haben, nur um mit ihren Homies abzufeiern. So.
Ja, ohne Gage, ohne Gage. Fahrtkosten.
Das ist nur, es ist Blut, nur für Blutschweiß.
Das ich sagen glaub, ja die Melodics ja auch, da gibt es ja auch so ein Statement von einem, der dann auch irgendwie geschrieben hatte, du bist irgendwie das Wichtigste in meinem Leben gewesen, also die Hip-Hop-Kultur und das Tanzen, das war für mich so extremst wichtig. Das steht auch irgendwo noch irgendwie drin und da meinte er dann auch und wir haben immer versucht, auch etwas zurückzugeben, so das passt da halt auch.
Was mir immer
ganz
so ein bisschen
gut,
fehlt,
was
mir immer fehlt, also dass der B-Boy an sich in der Kultur, natürlich hat er nicht aus wirtschaftlicher Sicht und nicht so dieses ist kein Zugpferd, wenn man jetzt an Rap denkt oder so, ne?
Ja.
Dass man so in den Medien stark präsent ist, außer dass man so als Beiwerk irgendwie in Videos und so oft auftaucht in einem anderen Ding. Aber so mir fehlt so ein bisschen, dass die Jungs, mir werden sie halt so wenig gewürdigt für das, was sie leisten und geleistet haben und leisten immer noch.
Ich glaube aber, da gibt es einen ganz entscheidenden Faktor, der sich über die Jahre entwickelt hat, dass dieses klassische alles unter einem Dach sehen als Hip-Hop sich ja auch aus den einzelnen Elementen daraus verändert hat. Und bei Breakdance ist es ja schon so, dass diese ich würde sagen, alle Protagonisten, die da drin gesteckt haben, sich voll als Hip-Hop gesehen haben, aber mit der Rap-Szene, wie sie sich weiterentwickelt hat, sich davon immer weiter entfernt haben. Und somit ist es dann nicht mehr der gleiche Spielplatz, auf dem sie beide unterwegs gewesen sind. Und andersherum ist dann die Frage nach Respekt und nach Verbindung zueinander, also vielleicht auch durch Rap, immer weniger geworden, weil es nur noch quasi auch nur noch von den Rappern gekommen ist, die auch wirklich eine Verbindung zu Kultur und zu Breakdance hatten.
Und das ist klar, das hast du aber auch in jedem Element, dass man sich auf irgendeine Art und Weise abkapselt, das aber auch nicht grundsätzlich zu betrachten ist. Und also das ist schon, dass es fusioniert immer wieder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger so. Ne?
Der Punkt ist ja aber auch der, dass zum Beispiel, also da muss man zum Beispiel auch mal so an Dinge gehen wie Deluxe Kids oder zum Beispiel Hip-Hop Academy in Hamburg, die ja Hip-Hop als Thema haben, um damit Kids von der Straße zu holen. Tanz da der größte Faktor ist, immer auf beiden Seiten, dass alle Leute immer tanzen wollen und immer deswegen da auch einsteigen und den Weg finden. Von diesem Pulk der Menschen, die oder der Kids, die aber wegen Tanzen in eine Hip-Hop Academy gehen, nur noch ein kleiner Teil davon wirklich wegen Breakdance da ist, sondern die meisten ist wegen den New Styles und wie sie alle heißen, machen. Ja,
aber es ist auch der Zugang, ne? Also der Zugang zu ich sag jetzt mal, normaler Hip-Hop-Musik, also Hip-Hop-Tanz, also New Style oder sowas. also wenn man jetzt Breakdance erstmal so, klar gibt es sehr viele, viele Arten von Breakdance, aber wenn man an die Power Moves denkt, das ist aber auch dieser, diesen Zugang finden. Ich sage immer, das Einfachste, das wirklich das Allereinfachste, was du im Hip-Hop machen kannst, wenn es um die vier Elemente geht, das ist Rappen. Dafür brauchst du erstmal nichts, außer ein bisschen Wörter, die du dir...
Ja, ein bisschen Talent sollte man schon haben.
Ja, ein bisschen Talent schon, aber das sind Wörter, die du aneinander reimst und guckst, du kannst dir viel abgucken und das, was du dir abguckst und kannst du sehr schnell umsetzen. Ja. Genauso wie einfache Tanzschritte im New Style auch, dass du die recht schnell umgesetzt kriegst und für Kids, sagen wir jetzt mal wirklich 6- bis 12-Jährige oder so, da funktioniert das sehr gut und in solchen Gruppen und um Leute da ranzuführen, das ist auch perfekt. So, ja. Und alles andere wie DJing oder wenn es Producen ist oder Graffiti, da brauchst du halt noch sehr viele Hilfsmittel und das ist ein anderer Lerngrad, den du da aufweisen musst. Und das ist schon cool. Und das, klar, Breakdance oder auch abgewandelte Form dieses Tanzen ist schon eine coole Sache, um Kids an die Kultur ranzuführen.
Ja, ich finde, es darf nicht verloren gehen und es ist immer schwierig, diese Brücken und diese Verbindungen zueinander immer zu behalten. Und gerade deshalb finde ich solche Institutionen, die dafür sorgen, dass so ein bisschen da quasi auch von Veteranen immer wieder diese Lehre weitergegeben wird, finde ich gut. Ich finde es auch immerhin wieder faszinierend, dass so Dinge wie Red Bull, die das hier eine lange Zeit, oder ich glaube, machen immer noch mit Beastie Boys, immer der Breakdance-Kultur da sehr viel huldigen. Und das ist auch sowas wie das Battle of the Year jedes Jahr.
Da wird ja schnell, wenn man beim Hate sind, da wird ja schnell gesagt, dass es bei Red Bull gerne mal immer nur so als Wirtschaftsveranstaltung gesehen wird und als einfach nur als Plattform für Red Bull, damit die weltweit ihre Zuckerbrause verbrauchen können.
Ja, aber das ist doch logisch. Aber sie schaffen eine Plattform, die es sonst wahrscheinlich nicht so nicht mehr geben würde.
Natürlich, auf irgendeine andere Art und Weise. Natürlich pushen sie und fördern sie weiterhin diese Art und Weise von Kunst und Sport.
Denn auf der anderen Seite muss man sich auch mal klar machen, ich meine, die Flying Steps haben ihre Flying Steps Academy da in Berlin, die boomt, die haben es geschafft, Breakdance-Kultur quasi so zu leben, dass sie daraus einen Beruf machen konnten, den sie ja bis in die Hochkultur, bis in die Theater gebracht haben. So, aber damit sind sie relativ... Also gibt nicht ganz so viele Beispiele wie die. So, das heißt, die Tatsache, dass man daraus Beruf machen kann,
naja, aber die haben auch
in seinem Leben weiterführen kann.
Promi-Bonus gehabt. So, die haben das natürlich gut ausgespielt. So,
aber den haben sie ja auch gut erarbeitet, diesen Promi-Bonus.
Ja, das hast du dir schon erarbeitet. Das hast du aber überall. Also diese nicht, dass ich die Spreu vom Weizen trenne, aber das einfach, dass es gibt einfach nicht jeder kann einfach die große Möglichkeit haben, davon zu leben. Also wenn man, B-Boys sind, beim Rap ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen anders, aber auch so Berufs-Hip-Hop-DJs oder sowas, Berufs-Graffiti-Maler, die wirklich gut davon leben können oder einigermaßen gut davon leben können, die kannst du auch, ist überschaubar, sagen wir mal so.
Naja, ich meine nur, weißt du, wenn du wirklich so ein Bekanntheitsgrad hast, dann ist es natürlich einfacher für dich. Das ist das, was ich meine.
Das öffnet schneller die Türen.
Und natürlich auch in so einer etwas, sag ich mal, in etwas kleineren Nische wie halt jetzt B-Boys, so, was ich meine, du siehst ja jetzt nicht wirklich B-Boys an jeder Ecke, die halt Stars sind. So, wenn du dann natürlich aber in deiner Nische schon so erfolgreich bist, dass du davon leben kannst, dann ist natürlich so ein Promi-Bonus natürlich auch hilfreich, um langfristig was davon zu haben.
Das ist ja auch wie so ein Fotomodel, was irgendwie Aufträge annimmt, wo du sagst, irgendwie nicht so richtig geil, aber das hilft mir, um weiterzukommen und das packe ich mit in meine Mappe und dann sieht irgendwie ein Kunde, ach, das hat die auch gemacht, Das war B-Boys auch gesagt, so, auch hier so ein Werbevertrag für, keine Ahnung, für ein NDR oder dies oder irgendwo in irgendeinem Werbevideo mitspielen. Okay, so what, aber wer weiß, wo mich das dann hinbringt oder nochmal hinführt. Kann ich mich damit irgendwann mal so, ne, das ist wieder so Love and Hate, da ist es wieder da, aber irgendwie dann später zu sagen, da können wir weitermachen, irgendwie um die Kultur da ein bisschen zu fördern. All good.
Eigentlich müsste jetzt ein guter, was kommt jetzt? Eigentlich müssen wir uns einen guten Song suchen, aber jetzt
würde ja, Bass hat schon was rausgesucht.
Ich hätte mir so Breakers Revenge jetzt gewünscht.
Nee, oder nicht, das ist ja immer dieser Klassiker, ne, und dann sagst, okay, jetzt kommt ein B-Boy-Song, ne, jetzt kommt kein B-Boy-Song. Aber wenn es um B-Boys geht, dann denkt man immer an Blut, Schweiß und Tränen. Gibt es diesen Song, aber es gibt den Song von Stetsasonic, Blut, Schweiß und keine Tränen, weil es Spaß macht. Ne? Wir opfern uns auf, aber Tränen gibt es nicht, weil es einfach geil ist.
Und so heißt auch das ganze Album von denen.
Ja, und Tränen fließen auch eigentlich nie bei Love and Hate, obwohl es manchmal danach klingt. Aber jetzt geht's gleich weiter. Erstmal Song und dann geht's zum nächsten Thema. Viel Spaß. Backspin. Schneller Ausstieg aus dem Song, schneller Einstieg ins nächste Thema. Wir sind immer noch bei Love and Hate mit Nico, Dan und Bass.
Hallo.
Und jetzt kümmern wir uns um das, was, jetzt muss ich eine gute Überleitung finden, ja eigentlich überhaupt nicht euer Thema sein dürfte. Streaming-Zahlen.
Streaming-Zahlen. Streaming-Zahlen, wie machen wir das noch? Irgendwie mit den soften Schimpfwörtern so, ne? Du Eule.
Das war ein guter Übergang.
Ich überlege gerade so, war das jetzt gleich ein... Nee, das war...
Also, war das ein Diss oder was wolltest
du du hast jetzt schon wieder etwas formuliert, was voll wie ein Diss klingt, was du überhaupt nicht wie ein Diss meinst. Und jetzt musst du selber wieder gerade biegen.
Ich muss es gerade biegen.
Ja.
DJ Eule aus Lüdenscheid, glaube ich.
Ja.
Hat auf Facebook seinen Unmut freien Lauf gelassen, weil er sich über Streamingdienste und Playlisten aufregt, beziehungsweise er ja so ähnlich wie ich ticke und so ein Gleichgewicht schaffen möchte in der großen Welt der Streamingdienste und sich darüber aufregt, dass die großen Deutschrap gerade, also die, also geht natürlich um Deutschrap Playlisten bei Spotify, dass da die klassische Underground-Playlist, ich kenne mich mit Spotify tatsächlich nicht aus, ich habe keinen Account, nichts interessiert mich eigentlich so als privater Hörer nicht.
Das ist das Beste, wenn du dann jetzt sehr viel darüber reden möchtest, das heißt, ich merke schon, ich muss gleich sehr viel einsteigen.
Genau, Nico, du musst uns ein bisschen helfen, aber nichtsdestotrotz, DJ Eule hat angeklagt, dass es keine Alternativen zu diesen klassischen großen Playlisten gibt. Modus Mio kenne ich ja nochmal vom Namen her. Nico, wie heißt die andere große?
Boah, ich weiß nicht.
Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einige Handvoll, wo sehr viel klassische Mainstream-Rap-Musik stattfindet.
Deutschrap brandneu zum Beispiel ist auch so eine.
Der Underground-Markt, und es ist ja auch so, dass, also man, es fügt, der Underground-Markt fügt sich ja, wenn ich das so für meine Sendungen so mitkriege und neue Veröffentlichungen mitkriege, fügt sich ja dem ganzen Geschehen. Und sagt so, scheiße, wenn wir irgendwo ein bisschen mit stattfinden wollen, wir müssen unsere Sachen auf Spotify auch veröffentlichen. Also die ganzen Underground-Künstler, klar, ein bisschen ältere Sachen oder wesentlich ältere Sachen, haben noch nicht den Weg wieder im Nachhinein dahin gefunden. Aber alles, was neu auch im Underground kommt, packt sich auf Spotify, aber findet in den Playlisten oder in den großen Playlisten, die großen Playlisten von Spotify, die da in den Redaktionen quasi bestimmt werden, was darin ist, finden da halt nicht statt. Und da hat DJ Eule quasi seinen Unmut freien Lauf gelassen und hat das beklagt und so ein bisschen auf Gerechtigkeit gepocht und gehofft, dass da ein bisschen was passiert. Und hat auch eine Petition gestartet über so ein Portal im Internet, wo du so Petitionen so anleiern kannst, Unterschriften sammeln sozusagen für eine Underground-Deutschrap-Playlist, die wieder eingeführt werden soll, die es wohl mal gab, auf eine gewisse Art und Weise bei Spotify, die wohl aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlichen Gründen, ich weiß es nicht, aus weggenommen oder wieder rausgenommen wurde aus dem Programm.
Ja, für mich ist ja Spotify auch immer, oder generell diese Streaming-Dienste auch immer so ein Fluch und Segen, als ich das mitgekriegt habe, als das neu war. Ich glaube, das kam so vor 10 Jahren oder so, 10, 11 Jahren, ich weiß nicht, wie lange diese Streaming-Dienste wirklich existieren. Da dachte ich so, ah, okay, cool, jetzt kann man sich alles anhören, muss nichts mehr runterladen. Aber auf der anderen Seite dann leider die Kehrseite der Medaille, es wird nicht so krass vergütet, so für den Künstler. Und generell dadurch, dass die Vergütung nicht so krass ist, so wird es nochmal schwieriger.
Ich finde die Vergütung finde ich gar nicht, also Streaming-Dienste, okay, wir sind in der Zukunft sozusagen. Wir bewegen uns immer weiter nach vorne. Streaming-Dienste, Musik-Streaming-Dienste sind die Zukunft. Aber trotzdem fehlt was. Also ich glaube, Spotify will ja auch so ein bisschen mehr Info-Möglichkeiten mit reinnehmen. Irgendwie habe ich irgendwo mal gelesen, also mir fehlt immer so dieses Haptische, dass man sagt, so, oder welche Informationen, was kriege ich noch rausgefiltert, wenn ich nach irgendwas suchen würde bei Spotify, okay, ich kann ja Musik hören, ich kann mich berieseln lassen, aber ja, ein Cover, was ich mir wirklich richtig durchlesen kann, jede einzelne Information auf dem Cover, Booklets, weiterführende Informationen über mitschaffende Künstler und so, Produzenten, Musiker, alles Mögliche.
Ich muss ein bisschen ausholen, um vielleicht mal ganz kurz ein paar Fakten noch mit reinzusetzen. Denn 2006 wurde Spotify gegründet und seitdem aber ging es langsam los, aber im Prinzip ging es wirklich in Deutschland erst richtig los in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Denn bis dahin war es auch immer so, dass vor allen Dingen, also 3 Jahre vielleicht sogar, dass Rap auch immer gesagt hat, nee, Streaming ist nicht so spannend für uns, weil kriegen wir nicht genug Geld, Boxensystem und physische Tonträger sind viel spannender. Ja. 2019, ich habe viele Gespräche geführt in letzter Zeit, weiß ich, und das aus Marktsicht, physisches Tod. Noch ein bisschen Vinyl, aber CDs kauft im Prinzip keiner mehr. Ja. Das heißt, lass mich ein bisschen ausholen. Die Nachfrage von Musik hat sich voll auf Streaming konzentriert, weil der Modus ja auch total einfach ist. Du zahlst 10er und hast die ganze Welt. Das wiederum sorgt dafür, dass die Leute mehr Geld für Merchandise und für Touren ausgeben. Das merkst du auch, dass auf einmal Leute bei einem Mainstream-Hip-Hop-Artist auch in verschiedensten Größen schon 5000 Leute hingehen. Das wäre früher nie denkbar gewesen. Dadurch ist mittlerweile auch Spotify lukrativer geworden, weil es halt nicht mehr wie früher ist, dass sich das nur ein paar Leute angehört haben, sondern jetzt hört das jeder. Und jetzt haben wir Streaming-Zahlen und Rekorde, die jede Woche und jeden Monat neu gebrochen werden. Das heißt, es ist eine unaufhaltbare Macht, glaube ich, die Streaming da entwickelt hat, weil sich, wie gesagt, das Konsumverhalten der Leute dahingehend entwickelt hat.
Aber das heißt,
der Bedarf andersrum an physisch ist vom Konsumenten her gar nicht mehr so in Masse gewollt.
Das ist aber auch so, also ist alles ein bisschen off-topic jetzt gerade, aber es ist auch so ein bisschen, dass es auch das nicht Konsumverhalten, aber auch durch diese Schnelllebigkeit der Musik, wenn man sagt so, das ist neu, nein, wie 2 Wochen alt, nee, das ist alt, das hören wir nicht mehr.
Ist auch dieses,
also was nicht Konsumverhalten, sondern Identifikationsverhalten für den Künstler hat, das hat sich ja auch gewandelt in meinen Augen. Es findet anders statt als
Genau das ist das Problem. Genau das sind diese Streaming-Listen, diese Playlisten, um die es geht. Innerhalb dieses Kosmoses baust du dann Playlisten auf, die mittlerweile so eine Marktmacht von 1 Million Follower haben. Das heißt, wenn du schaffst, einen Song da drin zu haben, dann ist dein Song garantiert 1 Million Mal gestreamt. Das heißt, du kannst dir schon mal ausrechnen, wie viel garantiertes Geld du verdient hast, nur dadurch, dass der Song in dieser Playlist drin ist.
Aber jetzt mal zurück zum Thema.
Ja, da bin ich dabei. Ich bin auf dem Weg dahin. Ich hole ein bisschen länger
aus. Achso, Entschuldigung.
Nee, alles wunderbar. Das wird ein längerer Vortrag. Deswegen wollte ich ein bisschen ausholen, um das mal klar zu machen. Dieses Problem führt halt dazu, dass Künstler auch vor allen Dingen, ich würde sagen, in den letzten 12 Monaten immer nur Mucke gemacht haben, also vor allen Dingen Mainstream so, ne? Dass jeder Rapper auch Leute, die vorher gar nicht so geklungen haben, Mucke gemacht haben, damit sie in dieser Playlist sind, damit der Markt sie bla 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 partizipieren lässt an den Erfolgen. Und das wiederum führt dazu, dass es drumherum Künstler gibt, die vollkommen irrelevant sind. Das heißt, du machst keine Songs für diese Playlist, also findest du nicht in Playlisten statt. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das
ist traurig eigentlich.
Ja, genau. Und deswegen bin ich auch voll bei Eule, weil nämlich das System des Streaming-Konsumdienstes halt, das ist, müsst ihr vorstellen, CD-Laden und es gibt das große CD-Regal, das steht in der Mitte und da stehen diese 50 CDs drin und dann passiert erstmal gar nichts und hinten in den Ecken steht der ganze Rest auf Stapeln und du musst wühlen. Und so ist im Moment Spotify aufgebaut. Das heißt, ich bin da voll bei Eule, ich bin voll dabei, dass man irgendwie parallel Streaminglisten schaffen muss, die dafür sorgen, dass man gebündelt zumindest Musik findet, die einem gefällt. Und jetzt auch wenn du jetzt, keine Ahnung, selbst vielleicht das Fat Tony und das Haiti-Album und was auch alles im Moment vielleicht nicht cool findest, sind es trotzdem bei Tour und allem drum und dran Künstler, die im Moment in einem Paralleluniversum passieren, die auch von den Streaminglisten nicht wahrgenommen werden, wo es aber in der Hip-Hop-Szene einen großen Wunsch danach gibt, diese Musik gebündelt zu hören. Der Vorteil an Spotify, das muss ich allerdings auch sagen, sind diese Algorithmen, dass sie dir wirklich es schaffen, Musik vorzuschlagen. Das heißt, du hörst Gangsta, okay, dann schlage ich dir Nas vor. So, der Effekt dahinter ist schon geil. Das heißt, wenn heute ein 20-Jähriger losläuft, der mit dem ganzen Kram nichts zu tun hat und der trifft auf Gangster und sagt, das ist ganz geile Mucke und Leute lässt seine Playlist laufen, dann läuft er automatisch durch einmal Boom Bap der 90er.
Aber er kommt gar nicht erst dazu, Gangster
aber dann muss,
zu hören.
Genau, dann müssen diese, aber dann muss die Musik da ja auch stattfinden, beziehungsweise ja, in relevanten Playlisten auch auftauchen.
Ja, aber du brauchst...
Wie soll er Gangster finden?
Ja, aber das ist der Punkt. Aber du kannst halt auch nicht, der Punkt ist, du kannst halt... Modus Mio Playlist ist so aufgebaut, wie sie ist. Das heißt, du kannst da auch nicht erwarten, das ist so wie früher, du willst auch keine Rockplatte in deinem Rapfach haben. So. Das heißt, du musst es schaffen, die Relevanz dieser Playlisten zu schaffen. Und dann kommen wir nämlich zum Beispiel zur Petition von Eule und der traurigen Wahrheit, dass diese Petition, ich wollte das Erscheinungsdatum noch rausfinden, habe ich eben auf die Schnelle nicht geschafft.
Ich glaube 4 Wochen oder so.
Ja, hat 1200 Unterschriften. Das heißt, in 4 Wochen hat er es geschafft, 1200 Leute. Das heißt, es gibt de facto 1200 Leute, die Bock darauf haben, eine Playlist zu haben, die parallel zu der gesetzt worden soll von Modus Mio, die 1 Million
hat. Ist das aber auch irgendwo Zeichen dafür, nicht, dass es zu wenig sind, die es wollen, sondern die in Spotify nicht den Dienstleister sehen, der das sowieso umsetzt? Also die haben keine Hoffnung da in der ganzen Sache an sich?
Ich glaube, diese 1200 Leute, das sind einfach Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen und den anderen ist das doch vollkommen egal.
Ich habe da auch gewotet. Also.
Ja, genau.
Ich glaube, dir meistens ist es doch egal. So, das juckt dir nicht. So, das ist natürlich so ein Problem für die Künstler, aber für den Hörer ist es doch egal. Ich meine, letztendlich, wir sehen auch, wie viele neue Alben und wie viele neue Songs am Tag rauskommen. Wie willst du da den Überblick behalten?
Aber andersrum,
und wie Baser schon irgendwie sagte, dass wenn ein Song 2 Wochen alt ist, dann ist das eigentlich für die Kids schon oldschool.
Ja, weil eben aus bestimmten Gründen, die ihr auch gesagt habt, jede Woche kommen 40 neue Songs. Ja. So.
Aber glaubt ihr, dass Streaming-Dienste,
du hast gar keine Chance.
Glaubt ihr, dass die Streaming-Dienste ein offenes Ohr haben, dass da Leute sitzen? Ich sag jetzt mal ganz lapidar, so Kulturbeauftragte. Also jetzt reden wir nicht um Hip-Hop-Kultur. Also so, die sich um die Independent-Musik ist es denn ja letzten Endes, die sich darum kümmern, ein offenes Ohr haben, sagen so, oh, wir wollen auch ein bisschen Bandbreite, ein bisschen das gefächert.
Wäre ganz geil.
Ein bisschen mehr Horizont irgendwie. Oder ist es hier wirklich, geht es industriell mäßig gesehen, managermäßig gesehen, echt nur um verkackte Zahlen? Oder geht es so wirklich um Kunst?
Ich habe auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein Mix aus beidem ist. Das heißt, dass es auch noch den Wunsch gibt, Playlisten zu schaffen, die für eine kleinere Zielgruppe relevant sind. Dann kommt aber natürlich bestimmt der Wirtschaftsfaktor damit rein, der klar macht, so ist es wirtschaftlich, mich damit zu beschäftigen, was 1000 Leute hören wollen.
Ist ja auch wie im Plattenladen. Also wenn du in einem Plattenladen, in ganz normalen, in so einem kleinen Plattenladen oder mittelgroßen Plattenladen in Hamburg jetzt rennst und nach was suchst, da entscheidet ja letzten Endes auch ein Angestellter oder der Chef des Ladens entscheidet ja, welche Platten, es wird ihm vielleicht was von Promotern und Plattenfirmen empfohlen, aber letzten Endes entscheidet er, was in seinen Laden kommt. Und so ist es ja auch bei Spotify. Da sitzen, keine Ahnung, wie viele Leute für Spotify Deutschland zuständig sind, aber da sitzen eine Handvoll Leute, die auch entscheiden, welche Songs für Relevanz haben und welche nicht. Also, oder so gestalten sie halt die Playlisten.
Ja, genau.
So. Ja, das ist natürlich ist es immer traurig und wie man da auf die Leute zugehen kann, das ist immer die Frage. Wie weit kann man auf die zugehen oder wie schafft man es, auf die zuzugehen und sie so ein bisschen dafür zu begeistern, dass das auch vielleicht nicht so für die große Masse relevante Sachen Gehör finden oder eine Plattform kriegen.
Ich sehe da ja trotzdem immer noch so ein kleines bisschen dann wieder den Kerngedanken von Hip-Hop, der sagt, ich will halt nicht da sein, wo der Mainstream ist, ich will den Gegenpol liefern, ich will Anti sein, ich will mir meine eigenen Wege schaffen. Und Spotify und Streamingdienste sind nun mal, und das ist die Krux, für Künstler heute fast die einzige Möglichkeit, plausibel ihre Musik rauszubringen. Aber wenn ich halt ein Künstler bin, der dort nicht in den Playlisten stattfindet, das heißt keine Relevanz für eine breite Masse hat, dann muss ich mir halt einfach einen anderen Weg suchen. Und das ist ja wiederum dann auch der Vinyl-Hype, der gerade wieder stattfindet, dass auch kleinere Künstler in der Lage sind, eine Vinylauflage zu verkaufen.
Aber durch dieses
weil die Leute Bock drauf haben.
Durch dieses nicht physische, es wäre ja eigentlich für einen Dienst wie Spotify, sag ich mal, ein leichtes, dadurch, dass das alles nicht physisch passiert, wäre es ja ein leichtes, da irgendwie so eine Bandbreite herzustellen, in meinen Augen. Wie viel Relevanz, natürlich muss man auch Kosten-Nutzen-Faktor, ist ein Wirtschaftsunternehmen, muss man natürlich auch abschätzen, so, aber es geht hier, alle reden sie über Kunst, so, dann bei Musik, dann sollen sie sich auch so ein bisschen wie Kunstliebhaber verhalten und nicht wie Wirtschaftsbosse.
Ja. Für mich ist das Problem eigentlich ganz einfach zu greifen. Die Leute dürfen halt nicht so gierig sein. Die Leute dürfen nicht so gierig sein, Rekorde zu brechen. Die Leute dürfen nicht so gierig sein, immer den maximalen Gewinn daraus zu bringen. Ich meine, das ist doch eigentlich das Grundproblem für mich bei dieser Sache, bei dieser ganzen Streaming-Kacke. Ich will in die Playlist kommen, ich produziere meine Songs so, dass ich möglichst ganz nach vorne in diese Playlist komme und ganz viel Erfolg habe.
Das finde ich das Traurigste, wenn wir das zum Abschluss bringen wollen, das Thema. Das ist für mich das Traurigste von allen, wie Nico es ja auch schon angeschrieben hat. Künstler produzieren ihre Musik so in der Hoffnung, dass sie in Modus Mio, Modus Mio landen. Ja. Das ist, also du musst dich verbiegen, du musst deinen künstlerischen Werdegang so weit umbiegen, du musst dich als Künstler so um 180 Grad drehen, eventuell. Vielleicht musst du nur 10% ändern,
Für mich bist du kein Künstler, wenn du dich verbiegst. Das kannst du machen, okay, wenn du 20 bist und siehst, oh krass, mein Nachbar aus der Hood hat jetzt irgendwie 100.000 Klicks bei Spotify, ich will aber 250.000 Klicks haben. Dann machst du das aus dem Grund, weil du geiler sein willst als
er. Du bist
er.
Auch du vielleicht bist aber beraten, kein weißt du, ey, guck mal, ich habe hier so und so viele Millionen Klicks und so, ey, du bist genau, voll der coole ja. Rapper, aber du musst andere Beats benutzen, ey, sonst wirst genau. du niemals ja. so berühmt wie ich werden. Ja, aber deine Beats sind scheiße. Ja, aber du willst doch auch so viel Klicks haben. Nee, ja. weißt du, und schon zack ist man ja. in diesem Strudel drin und ja. gefangen. Also,
und aus diesem Teufelskreis musst du einfach ausbrechen. Die muss deine Priorität muss ganz woanders liegen. Du musst nicht denken, ich muss jetzt der Man sein und auf Platz 1 sein. So. Scheiß doch drauf. Mach doch lieber Mucke, die dir selber gefällt, nach deinem eigenen Format. Und wer weiß, wie lange diese Spotify-Blase noch irgendwie existiert. Vielleicht platzt die ganze Kacke, weil jetzt dieses ganze Thema, was da aufgekommen ist, dass das alles gefaked ist und so weiter. Wer weiß, wie lange das irgendwie noch hält. Die Leute sind auch nicht dumm. So, klar werden einige Leute immer dumm bleiben, aber ich glaube, die meisten werden sich schon denken.
Ja, schon Streaming-Dienste sind schon...
Das also ist alles gefaked, da sind so irgendwelche Bots, die da draufklicken, damit sie da in die Top 10 kommen. Okay, dann checke ich diese Playlist vielleicht lieber doch nicht ab und guck mal selber nach Gangsta und Nas und DJ Premier. Vielleicht kommen ja die Leute so darauf, dass das irgendwie alles zum größten Teil ja vielleicht doch alles irgendwie manipuliert ist.
Auf jeden Fall ist es schade, dass es nicht so stattfinden kann wie, also DJ Eule, ich bin bei dir, auf jeden Fall. Und da sollte man auch nicht verzagen und immer weitermachen, dass man versucht da, wie man auch immer da neue Wege und Mittel findet. Also jetzt.
Es gibt ja aber schon zum Beispiel ein klitzekleines Problem, dass ich mir ziemlich sicher bin, wenn Boogie Down Bass eine Rocking with the B-Bass Playlist auf Spotify machen würde, dass wahrscheinlich 50% der Songs, die du da platzieren möchtest, gar nicht auf Spotify
ja, das
sind,
ist,
weil die
das
Künstler
ist,
das nicht genau, dahin gebracht haben.
Das ist ja auch eine Sache. Das ist so wie im Plattenladen auch, dass die Leute, das egal auch wenn es Underground ist, aber dafür muss ich im Plattenladen gehen, da ist ja die Parallele. Ist ja auch nicht so, dass viele Sachen auch nicht auf Tonträgern releasen. Also ich finde ja extrem, extrem viele coole Sachen. Die rippe ich mir bei YouTube so, damit ich sie spielen kann. Es gibt sie nicht auf CD, es gibt sie nicht auf Vinyl. Oder ich habe auch nicht den Draht zu den Leuten, und dass sie mir die MP3s oder irgendwas zuschicken. Also, das ist ja ein ähnliches Problem, so, ne? Dass sie nicht, dass da nicht delivered wird, dass sie für die richtige Plattform, so, ne?
Ja. Auf jeden Fall finde ich, abschließend für mich nochmal, jeder sollte seinen Musikkonsum in die eigene Hand nehmen.
Nicht
ganz,
leiden
ganz
lassen.
Einfach.
Nicht verleiten lassen.
So.
Aber
einfach selber dafür verantwortlich sein.
Algorithmen machen ist so einfach.
Algorithmen, okay, cool. Checkst du mal aus. Ich habe auch mal ein, zwei gute Vorschläge bekommen, aber dann auch dann wieder 3, 4, 7, 8, wo ich denke, nee, passt überhaupt nicht. So. Alles cool, aber sich nicht nur auf Algorithmen und irgendwelche starren Strukturen
festlegen. Das ist schon gefährlich, weil Algorithmen sind so, das ist so wie Trends entwickeln nach mathematischen Mustern. So.
Das funktioniert einfach nicht wirklich so.
Gibt es eigentlich noch unsere Love and Hate Playlist bei Spotify? Ich glaube, wir haben das mal angefangen. So. Ja. Keine Ahnung. Ist die Playlist, auf der ihr dann die Musik findet, die genau. euch glücklich macht.
Da seht ihr aber nur Titel, aber abrufen könnt ihr sie nicht, oder?
Mal gucken, ob der Song, den ihr jetzt ausgesucht habt, da auch theoretisch landen kann.
Kannst du jetzt direkt gucken, ob der Song da ist?
Kann man nicht vorstellen, dass der Song da ist.
Der Song, glaube ich, auf keinen Fall.
Das ist Random Rap vom Feinsten. Alter.
Sag mal.
Black Radical MK2 kommt jetzt mit Ripping Up the Industry. Ist,
Part 2.
Ja. Ist ein Dude aus England. 1991, glaube ich.
Ich glaube 90.
Wenn man nochmal wieder geschrieben wird, ich muss nochmal ganz kurz nachgucken.
Dann Black Radical MK2.
Ja, genau. Ich hab ihn fast richtig geschrieben. Ich habe ihm ein C gegeben, kein K. Während ich versuche, ihn zu finden, und es gibt ihn nicht bei Spotify, hört ihn jetzt einfach bei uns hier in der Radiosendung. Im Podcast kriegt er ihn auch nicht mit. Egal. Bis gleich. Love and Hate. Backspin. Sehr viel Liebe hier heute im Raum für Hip-Hop und
aber nicht für Spotify.
Bedingt, würde ich mal sagen.
Bedingt. Ich glaube, es gehört wie bei vielen anderen Dingen dazu, aus Hip-Hop heraus auch gedacht. Es gibt etwas, das gefällt mir vielleicht nicht ganz so, wie es funktioniert. Also nehme ich es und mache was Eigenes draus. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Rocking with the B-Bass Playlist, die dann der gute Bass kürzlich anfangen wird. Und auf die 12-Finger-Mix-Playlist von Dan, die ihr beide dann bei Spotify oder bei Deezer oder wem auch immer jetzt ab jetzt vernünftig planen werdet.
Da muss ich mich erstmal irgendwie ein bisschen coachen lassen, also wie das so alles so funktioniert. Ich bin ja so ein, ich bin ja so ein Technik-Legastheniker.
Ja, pass mal auf, Jungs, ich mache eins. Ich packe euch offiziell noch auf dem Family-Account mit drauf. Dann kriegt ihr einen Account, geil, könnt ihr euch teilen, könnt ihr euch anhören.
Schmarotzer-Style.
Machen wir gleich. Ja, genau, Schmarotzer-Style. Nee, das ist so Hip-Hop und so. Wir teilen. Hip-Hop ist auch Biggie.
Hip-Hop ist immer Big. Hip-Hop ist Biggie. Was war das denn für eine Überleitung? Ja, okay.
Die war richtig schlecht. Aber egal, ich wusste gerade nicht, was ich sagen soll.
Wir schwenken um nach Brooklyn, würde ich sagen.
Ich frühstücke weiter hier. Und
oder? Dan? Ja, in die Neighborhood, wo wir zuletzt in New York City
unsere,
uns aufgehalten
haben. Das war gar nicht so weit weg.
Unsere
da,
Reise geht nach Brooklyn. Nee, ist ja. Bed-Stuy. So
Bed-Stuy ist the place to be.
In Bed-Stuy hatte ich auch schon mal ein Airbnb-Apartment. War auf jeden Fall ein Kumpel, ein Resident aus New York, meinte, wo bist du? Da und da. Oh, gut, dass du nicht drei Blocks weiter bist, weil da geht's ein bisschen anders zur Sache. Aber es war alles harmlos und es ist, glaube ich, entgegen aller komischen Aussagen, die man getroffen wird, oh, bloß nicht da in den Blocks und in den Vierteln und da. New York ist eine ziemlich entspannte City inzwischen, also auch die Boroughs, Brooklyn, Queens, Bronx, Multikulti sowieso an jeder Ecke.
Ich weiß, als wir vorletztes Mal in New York waren, als wir in Williamsburg waren, da sind wir auf die Straße gegangen und da dachte ich so, Alter, bin ich jetzt hier in der Schanze in Hamburg gelandet? Weil die Leute sahen genauso aus, genauso. Die hättest du 1:1 von uns hier aus der Schanze in Hamburg nach New York bringen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht.
Vermutlich, ja.
Ja, deswegen. Ja, New York City auf jeden Fall auch immer ein Besuch wert. Und
aber Biggie, da gibt es keine...
Da gibt es keinen
Christopher Wallace Way in der Schanze.
Genau, ich wollte gerade nochmal gucken. Oder ist das nicht Boulevard? Ist das nicht
Way? Way. Ja, man muss ja nicht übertreiben.
Wir fangen erstmal mit dem Way an.
Ja, der Borough, ja. Brooklyn hat den Sohn, einen Sohn Brooklyns geehrt.
Genau.
Ja, erzähl weiter.
Ach so, ich bin dran.
Ja, ja, der ist an der Ecke St. James Place und Fulton Street. Also
ja,
Fulton Street.
Falls ihr noch nicht so richtig geschnallt habt, worum es geht.
Wir reden so chaotisch gerade hier.
Genau. Biggie Smalls nach Biggie Smalls. Ja, es wurde eine Straße umbenannt in Brooklyn, in den Christopher Notorious B.I.G. Wallace Way. Ne, eine kleine Huldigung, eine kleine Ehrung an Biggie Smalls für seine, ja, für seinen Einsatz, für was auch immer.
Ich finde das sehr geil.
Stell dir mal Patriotismus-Style eigentlich, wie findet sowas statt? Also klar, also er ist ein Kind des Viertels da. So, ich finde es cool. Also es gibt, ne, es gibt in New York. Ist das Boulevard, New York? Wie ist das Ding in, wie heißt es, 5020, wie heißt die Sedgwick, ja? Das heißt
Sedgwick Avenue, 1520.
Ich weiß nicht, ob das official ist, als Hip-Hop-Boulevard betitelt jetzt. Wu-Tang.
Ja, Wu-Tang hat auch den District gekriegt.
Hat was bekommen. Wo so nach und nach, werden auch nicht die Letzten sein. Oder natürlich, warum hat der und der nicht und so. Da gibt es natürlich wahrscheinlich auch, warum ist er in Hamburg vielleicht jetzt nicht mit Rap-Künstlern oder so, aber wenn jetzt irgendwie neue Straßen, wenn jetzt, ich meine, die Städte wachsen und es müssen Straßennamen erfunden werden oder manchmal wird es auch umbenannt zu Ehren von wem auch immer, ne? Helmut Schmidt, der Flughafen wurde in Hamburg umbenannt zu Ehren von Helmut Schmidt oder auch Straßennamen, vielleicht von Politikern oder Künstlern.
Was ich auch sehr, 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 sehr schön fand, das ist mega off-topic, aber einer aus dem Haus der Jugend hier in Hamburg, der verstorben ist, einer von den Leitern, der sehr, sehr viel für das Viertel gemacht hat in Hamburg, in Eidelstedt. Nach dem wurde eine Straße benannt.
Ist, ich meine, er war krass, er war Jahrzehnte für die Jugendkultur. Ja. Er hat seine ganze Energie, seine ganze Leidenschaft in die Jugendkultur hineingesteckt. Also mehr Berechtigung dafür, dass nach ihm eine Straße benannt wird. Ja. Gibt es gar nicht. So.
Aber bei Biggie gab es schon Kritik, ne? Also
ja,
Gewalt und Drogentexte und so, die Community, die waren nicht ganz einig darüber, dass sowas gehuldigt werden sollte.
Ich war mir auch nicht immer so ganz im Reinen mit ihm, als
aber das ist wie mit Playlisten so, ne? Wer sitzt so an diesen entscheidenden, sitzt in diesen Gremien oder wer sitzt auf dem Sessel letzten Endes, der das entscheidet?
Ich habe gehört, so. In New York gibt es so einen Algorithmus, wenn es so um Straßennamen geht.
Oder? Aber stell dich mal vor, wahrscheinlich. Das Ding war ja vorher St. James Place. Jetzt heißt das Ding the Notorious B.I.G. Wallace Way. So, wenn du da wohnst, Alter, hast du auf einmal Bock, jetzt immer einen Straßennamen mit 68 Buchstaben zu schreiben?
Wenn der pakistanische Taxifahrer dich fragt, where you wanna go? Sagst du, Biggie.
Christopher, Notorious B.I.G., Wallace Way, please.
Ich glaube, das wird sich schnell, oder wahrscheinlich haben sie es schon als Biggie Way einfach up abgespeichert.
Biggie wird gecornert, weißt du so.
Ja. Aber ich kann schon.
Aber generell ist es eine coole Idee. Also so einen bestimmten, ja, wie gesagt, wie viel Daseinsberechtigung oder wie viel Wert das hat, ist es schon irgendwie cool so. Warum ich das aufgegriffen habe, das Thema so, es ist ein Rapper. Welche Verdienste er dem Viertel oder der Stadt gebracht hat, weiß ich jetzt auch nicht so. Mein Parallelding ist so, könnt ihr euch vorstellen, dass es in Deutschland passiert so? Das war meine kleine Anspielung so, wann gibt es so diesen Frederik Torch Hahn Weg in Heidelberg als Beispiel so?
Sammy Deluxe Straße irgendwo.
Naja, erstmal müssen die Jungs ja sterben, aber das wollen wir natürlich nicht. So, die sollen natürlich
lange, aber überlegt mal, welcher wäre der erste Hamburger?
Maxim zum Beispiel in Berlin, also.
Ja, aber wer wäre der erste Hamburger, dem eine Straße gewidmet werden sollte? Sagt mal.
Hip-Hopper?
Ja.
Da müssen wir erstmal drauf warten, bis er tot ist, oder
was? Ja, aber sag doch mal, wer wäre der erste? Was wäre euer Bauchgefühl? Sammy Deluxe Straße?
Ja, Boogie Down Bass auf jeden Fall.
Jan Eisfeld,
Nein,
Allee.
Also Spaß beiseite.
Nee, ich finde schon
Boogie Down Bass.
Ich finde schon einer von den Rheinbanditen eher. Ja. Also, nee, ohne jetzt Sammy und Jan und alle so irgendwie diskredieren zu wollen, aber die sind eigentlich noch zu jung dafür.
Ja, dann lass doch den DJ da von denen.
Also ich finde, also 50 soll der schon fast sein, ne? Bass? Fast 50.
In der Zeit zu sterben, oder was?
Ja, ja. Also ich würde sagen, B-Bass ist
mehr. Also nein, aber auf jeden Fall, also und Real Talk, so wie der Kerl hier humpelt, ist das auf jeden Fall nicht mehr so lange.
Alter, wie er die Treppe hochgegangen ist vorhin, meine Güte.
Ihr müsst jetzt mal like Privatleben, müsst ihr jetzt nicht hier bei Love and Hate, obwohl das ihr ist müsst auch. Ihr müsst übrigens Clinton Washington Avenue aus der Metro aussteigen, dann geht er drei Straßen weiter und dann kommt ihr an die Ecke und dann könnt ihr ein Foto machen.
Doch, das wird jetzt auf jeden Fall nochmal ein großer
Tourismus. Also wir erweitern das mal von Hamburg auf deutschlandweit. Welcher Name würde euch da einfallen, so spontan?
Schon Torch.
Torch, Tony L. Scope vielleicht auch?
Also ich habe es gerade gesagt, falls ihr es nicht gehört habt, der Kollege Maxim ist leider auch schon einige Jahre tot.
Der ist ein Kandidat dafür,
der ist auf jeden Fall, weil er auch sehr viel, und da ist auch nachweisbar, und also er hat die Community auf jeden Fall mitgegründet in Berlin und hat da sehr viel dazu beigetragen. Also es ist so ähnlich wie der Dude aus Eidelstedt, der Jugendbetreuer aus dem Haus der Jugend, der eine Straße, nach dem eine Straße benannt wurde, und Maxim wäre auf jeden Fall auch ein extrem heißer Kandidat, wo man da so eine kleine Huldigung auf jeden Fall mitmachen könnte.
Das wäre auf jeden Fall dope, aber ich glaube in New York, das ist ja so das Mekka überhaupt, so, und da ist es natürlich, hat Hip-Hop natürlich noch einen anderen Stellenwert. Ja,
der Impact ist ein anderer, ne?
Und das ist halt so, klar, Biggie war natürlich schon mal eine Größe, und wenn das natürlich dann auch noch in seinem Borough, so, wenn Brooklyn am Start ist, so, dann ist natürlich klar, dass das einen ganz anderen, heftigeren Impact hat, als wenn jetzt eine Oldschool-Legende in Bounce halt hier um die Ecke oder in Deutschland generell so eine Ehre bekommt. Glaube ich, wäre es auf jeden Fall cool, also ein gutes Zeichen, weil Hip-Hop ja sehr, sehr, immer noch sehr, sehr wichtig ist, auch für die Jugend und halt generell auch für das ganze soziale System, finde ich, hilft es Hip-Hop auch irgendwie ungemein, weiter am Start zu sein, auch diese ganzen wichtigen kulturellen Geschehnisse und sowas halt immer noch, dass es immer noch am Leben bleibt.
Also was die Politik mit Integration sozusagen nicht schafft, das schafft Hip-Hop auf jeden Fall 10-mal, 100-mal schneller.
Der Zugang ist mega, mega, mega leicht. Also für die Hip-Hop-Heads da draußen, sich halt auf Kulturebene so zu vereinen, wenn man dann sieht, ey krass, um uns herum passieren dann solche Ereignisse wie, da wird eine Straße benannt, da wird ein ganzes Viertel nach Wu-Tang benannt. Das ist so, das ist official, das ist nicht mehr so ein bisschen Howdy-Gaudi so, sondern das ist echt offiziell am Start. Also Hip-Hop ist wirklich ein offizieller Faktor in unserer sozialen Gesellschaft geworden.
Wo haben wir eigentlich gewohnt letztes Mal, als wir in New York waren? Wir waren ja auch in so einem Airbnb.
Wir haben am Broadway in
wie hieß die Station?
Myrtle Avenue. Zwischen Duluth, weiß ich, müsste ich suchen.
Ja, ich gucke mich gerade ein bisschen auf der Karte um.
Flushing
Myrtle
am Broadway.
Flushing Ave.
Flasche zwischen Myrtle zwischen und Flushing.
Zwischen Flushing und Myrtle Ave, genau.
Zwischen Flushing und Myrtle Ave, okay.
Also wir verdonnern hier einfach viel zu viel Zeit, Jungs. Wir müssen.
Nö, ach, ist okay. Ist okay.
Ich hoffe, die Hörer lauschen uns gerne zu, wie wir uns hier zu dritt.
Die sind schon längst abgeschaltet.
Die Sendung ist noch unter uns jetzt.
Ja, die Sendung ist eh hinten raus jetzt schon langsam Richtung Feierabend. Ich denke, wir kriegen noch ein Thema hin. Vorher müsst ihr aber noch einen geilen Song hören. Ja, ich hoffe, ihr kommt jetzt nicht wieder mit irgendwas aus den frühen 80ern, sondern jetzt hören wir auch Biggie.
Ja, diesmal hören wir Biggie. Bass hat rausgesucht. Kick in the door.
Waving the 4-4. Bis gleich. Backspin. Zielgerade von Love and Hate, der wunderbaren Sendung von Boogie Down Bass, dem Chefredakteur.
Hör auf damit!
dieses Formats. 12 Finger dann an den 12-10ern und mir, der quasi nur daneben sitzt und dafür sorgt, dass das hier nicht aus dem Ruder läuft. Und genau jetzt haben wir zum Schluss für die letzten paar Minuten ein Thema, wo ich genau davor Sorge habe.
Okay. Ja, wieso? Das haben wir jetzt extra, das wusstest du ja gar nicht, Nico, auch wenn wir uns ja kurz halten müssen, aber ich und Dan haben uns abgesprochen oder ich habe ihn dazu gedrängt, dass wir eine Rubrik einführen, damit es auch vielleicht doch mal ein bisschen Clash gibt.
Ich finde die Rubrik super. Also ich finde, wir hätten auch locker nur durch diese Memes die Stunde
füllen können. Also die sozialen Medien sind ja durchtränkt, kann man fast sagen, von Memes. Ne? Also Bilder, Wortkombination mit irgendwelchen Aussagen.
Aussagen einfach, ja.
Und ob sie Sinn haben, Unsinn, welcher Sinn und Unsinn dahinter steckt oder muss jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall ist das ja ist ja Polemik, ne? Das schöne Wort von Nico Gernemar ist ja oftmals pure und sture Polemik, die da betrieben wird. Aber so ein Meme kann auch mal zum Nachdenken anregen, in meinen Augen. Ich finde die auch cool, haben auf jeden Fall Daseinsberechtigung. Und wir schnappen uns ein Meme von Ra the Rugged Man, ist ein Twitter, glaube ich, ein Twitter-Ding oder von Insta, weiß ich gar nicht. Ra the Rugged Man hat geschrieben, there was no hip-hop industry in the beginning. They were inventing it from nothing. Artists had no real negotiation power, cause as a business, hip-hop didn't exist yet. It took time. Now new cats diss old heads, war seine Aussage, for being broke. You are eating off the plate they cooked up and handed you. Also ein harter Diss gegen die neue Rapper-Generation, die alten Dudes rappen, die irgendwie broke, wie die Penner von der Hand in den Mund leben müssen und so, habt ihr es nicht gebacken gekriegt, irgendwie erfolgreich zu sein?
Ja, Nico lacht schon, aber ich finde, ich bin voll bei Rugged Man. Er hat ja eigentlich auch auf jeden Fall recht, die New Dudes. Klar, für die ist das einfacher, ne? Die, wo wir wieder beim Thema Spotify sind und YouTube und Internet generell, sich zu präsentieren, ist natürlich viel, viel einfacher. Früher, und Bass kann auch ein Lied von singen, allein schon einen Vertrag und Plattenvertrag zu kriegen, das war schon so
unglaublich. Also einfach nur der Einstieg.
Ja,
also,
das ist ein unglaubliches
Ereignis. Der Einstieg irgendwie, wenn man es jetzt beim Rap machen, Rap zu machen oder sich damit auseinanderzusetzen, war ja nie einfacher als heute. Und das wird auch immer einfacher.
Und früher gab es ja A&Rs, die haben gesagt, die haben aussortiert. Du hast Demos hingeschickt, dich vorgestellt. Die haben gesagt, nein, sowas brauchen wir nicht, wir brauchen dich und dich. Das heißt, da wurden schon im Vorfeld Leute selektiert. Und diese Selektion gibt es ja heutzutage theoretisch gar nicht mehr. Du kannst hier einfach deinen Kram hochladen und dann hoffen in deinem kleinen Kämmerlein, dass du immer einen Erfolg hast und dann immer in so einer Spotify-Mega-Playlist landest.
Aber es geht ja nicht nur, das geht ja nicht nur, dass es für die Dudes früher einfach schwieriger war, sondern dass es auch Dudes waren, die Kultur geschaffen haben, die Plattform einfach geschaffen haben.
Natürlich.
Auf denen, ne, das ist so, als würden sie sich die Young Cats von heute pissen auf ihren eigenen Essensteller, so, ne?
Naja, okay, bei den älteren Leuten war es ja teilweise wahrscheinlich auch so, dass sie einfach jemanden ausgenutzt haben, um halt Erfolg zu haben. Aber das kannst du nicht mehr so ganz mit dem heutigen Level vergleichen. So heutzutage ist das ist ja, die ganzen Grenzen sind aufgesprengt worden. Es gibt keine Hürde mehr. Oder es gibt keine Hürde mehr, die dich daran hindert, in Anführungsstrichen erfolgreich mit deiner Musik zu sein.
Ja, was zu releasen einfach so.
Ja.
Auch einfach was rauszubringen. So.
Ja, releasen ist ja nicht das Thema. Es geht ja eigentlich eher um Business hierbei. Releasen ist nicht das Thema.
Hast du es erstmal released? Ist das der erste Weg zum Business?
Der Grundstein eigentlich. Und wenn du in Anführungsstrichen Glück hast, für mich ist es ja meistens eher so ein Glücksspiel. Also ich finde jetzt nicht, dass sich ganz viele Rapper untereinander so krass unterscheiden, dass man sagt, der hat es auf jeden Fall mehr verdient als der andere, auch jetzt im Boom-Bap-Bereich, sondern irgendwie warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und hast dann halt Glück gehabt, dass du Erfolg wirst.
Wenn du früher auch vielleicht schon ein bisschen bekannter warst, früher in vielleicht auch in der Oldschool-Zeit, und da hast du irgendeinen Manager gesteckt, Alter, ich arbeite gerade am neuen Album, ist in 6 Monaten fertig. Ja, red du, Mann, ha, ha, ha. Heute sagt irgendwie heute sagt irgendwie ein, keine Ahnung wer, ein SSEO, ja, ich bringe im Herbst ein neues Album, bam, 10 Millionen Klicks oder ja, was auch immer. So, da, das ist die Verhältnismäßigkeit und stimmt dann nicht. Also,
ich bin übrigens auch voll bei dem, weil ihr mich hier so quasi von Anfang an schon in die andere Ecke schieben wolltet.
Wie, du bist mit dabei?
Ja, was? Klar, natürlich ja, bin ich voll mit dabei. Weil ich ja finde, dass das am Ende auch immer ein entscheidender Faktor von Respekt ist, den ich ja auch sehr schätze und sehr wichtig finde. Ich kann natürlich immer diesen Abgrenzungsmechanismus immer so ein bisschen nachvollziehen, weil das ein ganz normales Jugendphänomen ist, dass man sich immer von dem abgrenzt, was vor einem da gewesen ist. Aber man darf an der Stelle einfach nicht vergessen, dass es ohne die Veteranen, die ziemlich viel dafür gekämpft haben, nicht das wäre, was es heute ist.
Das ist mal ein schönes Schlusswort.
Und deswegen muss man einfach mal Danke sagen.
Das war dein kleines Schmunzeln. Das Schmunzeln davor
hat Applaus, bitte. Applaus, Nico. Wo ist unsere Sound Machine? Bitte. Ich möchte dafür dir nochmal einen Applaus geben, bevor wir gleich raus sind hier aus der
Show. Okay, muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich den Applaus hier auf die Schnelle finde. Den gebe ich euch automatisch mit, weil es war eine sehr schöne Sendung. Es war sehr viel Liebe im Raum. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr darüber, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören bei Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. Es sind ja wieder ein paar Themen übergeblieben von diesem Mal. Die bringst du dann nächstes Mal wieder mit, ne?
Da sind auf jeden Fall ein, zwei nicht ganz so, also schon mehr zeitlosere Themen. Die bringen wir auf jeden Fall rein.
Okay, machen wir. Das war's. Ich freue mich drauf. Haben wir noch was nächste Woche eigentlich? Was nächstes Thema?
Nächste Woche ist unser guter Freund Boogie Down Bass, glaube ich, wieder dran.
Mit
schon wieder.
Rocking oder Talking? Wie auch immer. Bis dann. Ciao.